Bei der noch bis zum Sonntag laufenden Lit Potsdam ist heute die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse, Jahrgang 1970, bekannt zum Beispiel durch ihren Roman Quasi-Kristalle, zu Gast in einer Festveranstaltung unter dem Schlagwort Denkräume öffnen. Eva Menasse, einen schönen guten Tag für Sie.
Guten Tag.
Denkräume öffnen, wofür oder wogegen? Was empfinden Sie derzeit als besonders dringlich?
Naja, also ganz ehrlich gesagt hat sich den Titel der Veranstaltung ja die Lit Potsdam ausgedacht, beziehungsweise vermutlich Dennis Scheck. Und ich nehme an, dass wir über die vielfältigen Verspannungen im öffentlichen Diskurs sprechen werden. Und da gibt's ja auch genug zu sagen.
Mit Dennis Scheck, dem bekannten Literaturkritiker, werden Sie sprechen. Auch das ist in der Vorabwerbung zu lesen. Über die intellektuellen Scheuklappen des neuen moralischen Rigorismus. Woran machen Sie den neuen moralischen Rigorismus fest?
Also nochmal, der Titel ist von denen, das ist nicht mein Titel, also der spitzt ja schon wieder etwas unangenehm zu, wo ich immer für das Gegenteil plädieren würde, nämlich sich zu öffnen und sich weich und locker zu machen und nicht immer sofort irgendwie hinter einen Schützengraben zu klettern. Natürlich sind die Debatten in den letzten Jahren schärfer und unversöhnlicher geworden. Wenn man sich fragt, warum das so ist, dann komme ich immer gleich mit der Antwort Digitalisierung. Ich glaube tatsächlich, dass die sozialen Medien und diese übermenschliche und letztlich auch unmenschliche Geschwindigkeit und Hetze, die sie uns beschert haben, zu einer ganz großen Unversöhnlichkeit und Hysterisierung der Gesellschaft beigetragen haben, über die wir uns zu wenig austauschen. Also diese Twitter-Schlachten und dieses sich gegenseitig fertig machen in Facebook oder sonst wo, das ist natürlich schon wirklich ein Ergebnis einer neuen Technologie. Und was uns da, glaube ich, hilft, ist irgendwie sich an früher zu erinnern, besinnen, wohlwollen, fünfe gerade sein lassen. Das sind so meine altmodischen Tipps, um sich ein bisschen zu entspannen und sozusagen nicht in jede Schlacht auch einzusteigen.
Mein altmodischer Tipp ist der, in der Schule sollten wir ein Fach einführen, diskutieren, streiten, kontrovers, aber respektvoll miteinander umzugehen, dieses zu lernen. Würden Sie das unterschreiben, unterstützen?
Absolut, ja. Also ich glaube, man muss auch wieder über Kompromiss sprechen, was ein Kompromiss eigentlich ist und dass man nicht jeden Menschen, der in einem Detail eine andere Meinung hat, sozusagen sofort ausschließen muss aus dem eigenen Freundeskreis oder aus der Twitter-Blase oder wo auch immer. Die freiheitliche Demokratie, in der wir leben, hat ja viele Vorteile, eben auch die Meinungsfreiheit. Und das ist aber durch diese Erregungsstürme, die uns dazugewachsen sind, digital irgendwie verloren gegangen. Ich meine, vieles kommt natürlich auch aus den Vereinigten Staaten zu uns rüber. Komischerweise kommt mir als Österreicherin, Sie haben es ja erwähnt, auch vor, dass das in Deutschland sich besonders gut ausbreitet, weil man da immer diesen Wunsch hat, alles richtig zu machen und das Richtige, das man erkannt hat, dann auch durchzusetzen. Ich frage mich manchmal, ob das auch vielleicht eine Folge des Protestantismus ist, denn in den durchwegs katholischen Ländern wie Österreich und Frankreich verfangen diese Moraldebatten nicht in einer solchen Schärfe. Also das sind so Gedanken, die ich mir mache, aber das ist insgesamt ein interessantes Thema. Helfen tut eben immer weich bleiben, offen bleiben und auch mal sozusagen in die Schuhe des anderen steigen, mit einem schönen Zitat aus der Literatur, Harper Lee.
Nun ist es ja aber so, dass dann, wenn wir weich sind, wenn wir locker sind, wenn wir offen sind, wir oft nicht zu einem Ergebnis kommen, das uns persönlich entspricht. Diese Ambivalenz auszuhalten, das ist ja etwas, was uns allen schwerfällt. Oder geht es Ihnen persönlich, Eva Menasse, da anders? Sind Sie darauf trainiert?
Also ich glaube, ich habe mich darauf trainiert in den letzten Jahren, weil mir das alles zu viel geworden ist, dieses Gruppendenken und dieses sich verschanzen und dieses immer den anderen als sozusagen diskursunwürdig bezeichnen. Das ist ja auch, das können Sie ja bei absolut jeder Debatte, die uns entgegenschallt, in den Medien beobachten. Der Trick ist immer, den anderen sozusagen zu entwerten und nicht seiner Meinung entgegenzutreten, sondern gleich den ganzen Menschen, indem man ihm eben sagt, er ist ein alter weißer Mann oder ein militanter neuer Sprachpolizist oder ein Antisemit oder ein Rassist. Man muss diese Ambivalenzen aushalten und ich glaube, Ihr Vorschlag mit der Schule und dem Trainieren in der Schule gefällt mir schon ganz gut. Ich habe so einen anderen kleinen Trick, auch beim E-Mails schreiben. Man müsste sich immer denken, das liest jeder mit, was man dem anderen da jetzt sozusagen entgegenwirft. Ich glaube, auch das würde helfen. Oder man stellt sich vor, man müsste es ihm sagen und nicht nur schreiben.
Ich vermute, da sind wir beide uns auch in einem einig, was ich mache. Ich denke fast, Sie werden das auch tun. Ich schicke nie irgendwelche Nachrichten oder E-Mails ohne höfliche Anrede und höfliche Verabschiedung raus. Ich finde das ganz wichtig, so eine Form auch zu wahren.
Ja, das wird tatsächlich meinem Sohn auch in der Schule beigebracht.
Oh, das finde ich klasse.
Weil sich der Klassenlehrer mit Recht über diese Mails beschwert, wo die nur Hey schreiben und dann irgendwas. Ja, man sollte, glaube ich, auch keine E-Mails nach 22 Uhr abschicken und keine, nachdem man den Feierabenddrink getrunken hat und so weiter. Also es gibt da, glaube ich, ziemlich viele Regeln. Aber man sieht ja sofort, wenn man den Gegenschuss macht, woran das liegt, weil es eben so schnell geht, weil man so schnell antworten kann. Ich soll jetzt demnächst mal einen Text schreiben über das Briefgeheimnis und da dachte ich nochmal drüber nach. Also in den absoluten Spitzenzeiten der Post, zum Beispiel zu Kafkas Zeiten in der österreichisch-ungarischen Monarchie, gab es dreimal am Tag Post. Das war wirklich das Maximum. Da gab es die Morgen-, die Mittag- und die Abendpost. Und mehr konnte man nicht tun. Und jetzt überlegen wir mal ganz kurz selbstkritisch, wie viele Nachrichten wir jeden Tag absenden auf all den Medien, die wir bedienen. Also E-Mail, Twitter, SMS, WhatsApp, was auch immer. Ich denke, wir kommen da alle auf 100 mindestens. Und das ist schon ein bisschen schockierend.
Also für Sie wichtig das modische Wort Entschleunigung.
Ja, natürlich. Man muss doch nicht auf alles reagieren und man muss auch nicht überall eine Petition unterschreiben und man muss auch nicht glauben, dass einen alles was angeht. Also durch diese Digitalisierung, ich nenne das immer diese Illusion von Gleichzeitigkeit und Nähe, bilden wir uns ja ein, dass uns alles gleichermaßen betrifft. Also das Wohlergehen meines Wohnungsnachbarn ebenso wie ein Erdbeben am anderen Ende der Welt. Und das stimmt eben nicht. Und das hat auch nichts mit mangelnder Empathie zu tun, wenn ich das so sage, sondern damit, dass man versuchen muss, irgendwie die eigenen Prioritäten in eine Reihenfolge zu kriegen. Und schon dann sieht man, dass man nicht jedes Mal zucken muss, nur weil man sozusagen einen elektronischen Impuls bekommt.
Das sagt die Schriftstellerin Eva Menasse. Zu Gast ist sie heute auf der Lit Potsdam. Und ich habe gehört, ich hoffe, es stimmt, Eva Menasse, dass Sie aus Ihrem vor 4 Jahren erschienenen Buch Tiere für Fortgeschrittene die Erzählung oder zumindest Teile der Erzählung Haie lesen werden. Stimmt's?
Das stimmt, ja, weil das so ein schönes Beispiel ist für das Politische im Allerkleinsten und Privatesten.
Ich habe die Erzählung nochmal gelesen, ich habe das Buch nochmal gelesen und ich habe mir einen klitzekleinen Ausschnitt aus der Erzählung rausgesucht, den ich jetzt gern mal im Gespräch mit Ihnen vorlesen würde. Ich hoffe, Sie gestatten mir das.
Absolut.
Wir sind in einer Gruppe von Menschen, die locker miteinander sind und die übers Politische in ihrer Umgebung reden. Und da heißt es dann: Angeblich sind diese Libanesen ja in Wirklichkeit syrische Kurden, bemerkte Gerhard. Ela rollte die Augen und sagte, ich kotze gleich. Warum reden wir nicht über die Wirtschaftskriminellen und Steuerhinterzieher, insistierte Maria, anstatt über Milieus, die von uns genauso wenig wollen wie wir von ihnen. Aber das allgemeine Sicherheitsempfinden, warf jemand ein. Scheiß auf das allgemeine Sicherheitsempfinden, murmelte Nora. Das wurde doch noch nie von Fakten bestimmt, sondern immer nur von der Bild-Zeitung, rief Maria. Reg dich nicht auf, beschwichtigte Lydias Mann. Man wusste gar nicht, wen eigentlich. Wir sind hier doch unter uns. Unter uns wird's auch immer rechter, sagte Gustav, stand abrupt auf und wandte sich zum Gehen. Nora stand ebenfalls auf. Ende des Zitats aus der Erzählung Haie, die ich sehr schockierend finde, die mich sehr zum Nachdenken angeregt hat, denn wir haben es mit netten, freundlichen Menschen zu tun, die vielleicht auch ohne, dass sie es wollen, überaus rabiat mit Menschen umgehen, die nicht in ihre Raster passen, in ihre Vorstellungen. Für mich beschreiben Sie hier Menschen, die stark infiziert sind vom Virus der menschlichen Dummheit. Welches Rezept hätten Sie dagegen? Haben Sie überhaupt eins, Eva Menasse?
Ich habe die Erzählung gar nicht so schockierend gefunden wie Sie, sondern als ein sehr realistisches Abbild von ganz normalen Vorgängen, die sich vermutlich jeden Abend an irgendwelchen Tischen abspielen. Was in dieser Erzählung passiert, ist ja Mobbing eines unschuldigen Kindes, wo man nicht genau weiß, ob das Kind auch was damit zu tun hat oder ob es sich nur um die Vorurteile handelt. Was ich in der Erzählung beschreibe, ist ja, dass man eben nie genau weiß, was eigentlich der Fall ist. Das heißt, dass ihr Verdikt mit der Dummheit geht mir schon fast zu weit. Ist, glaube ich, eher etwas Unempfindlichkeit, sich nicht kümmern. Die eine Frau in der Erzählung, die will sich kümmern, die will herausfinden, worum es eigentlich geht, was eigentlich passiert ist. Sie schafft es aber nicht, weil die anderen das einfach zu wenig interessiert. Also ich glaube, für mich geht es in der Erzählung mehr um menschliches Miteinander und auch um die Faulheit, manchen Dingen auf den Grund zu gehen.
Was Sie
Ja, gegen
beschreiben,
menschliche Dummheit, ja.
verzeihen Sie, dass ich Sie unterbreche. Was Sie
Ja.
beschreiben, ist aber kein menschliches Miteinander, sondern ein, und das schockiert mich so, ein Nebeneinander.
Ja, aber das ist doch das Normale.
Aber müssen wir nicht
Also,
dagegen angehen?
ja, indem man es zum Beispiel darstellt. Also, mir ist jetzt sozusagen Ihre Schockiertheit gerade zu viel. Ich glaube, dass das ganz normale menschliche Vorgänge sind, die man sich einfach nur klar machen muss. Ich glaube, dass in der Erzählung fast niemand was Böses will und dass aber trotzdem Böses entsteht und sich das klar zu machen, wäre mein erstes Anliegen, bevor ich dann sozusagen mit dem moralischen Holzhammer komme und die Leute erziehen will.
Ach, Erziehen und moralischen Holzhammer, das ist mir auch ganz weit entfernt. Aber ich fand eben so
Nee,
im
weil Sie sagten, Rezept gegen die menschliche Dummheit. Mir geht es ja erstmal nur darum, es darzustellen und noch nicht es zu bewerten. Also Sie bewerten das sehr stark. Das finde ich interessant, weil die Leser immer sehr, sehr unterschiedlich meine Texte bewerten. Das nehme ich eigentlich als Kompliment.
Das finde ich nun wiederum schön und bedanke mich. Eva Menasse, ein anderes Problem, mit dem Sie sich sehr oft beschäftigen, ist das Problem des Antisemitismus. Sie haben schon so viel Kluges jetzt in diesem Gespräch gesagt. Ich habe da ganz oft das Problem, ich habe da, wo ich wohne, mit einem Antisemiten im Hause zu tun. Es ist ein großes Mietshaus, ein an sich, würde ich sagen, gebildeter, studierter Mann. Und ich stehe dann immer da und mir gehen die Argumente aus. Und ich rede gegen so einen Wattehaufen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dem noch sagen soll. Und ich bin am Verzweifeln. Was kann man da tun, wenn man an andere Menschen gar nicht mehr rankommt, um ihre Gedanken vielleicht ein bisschen zu öffnen?
Was sagt dieser Mann denn?
Für ihn die schlimmsten Klischees, die ich auf gar keinen Fall wiederholen möchte, sind für ihn Realität. Also was wir aus der Nazizeit schon an grauenvollen, dummen Zeug kennen, das
Also die
nimmt
jüdische Weltverschwörung und
sowas zum
das jüdische
Beispiel.
Finanzkapital.
Genau in diese Richtung geht das.
Also ich glaube, wir haben heutzutage auf so vielen Ebenen Probleme, dass wir aus lauter Verzweiflung über die Vielfalt der Aufgaben immer am falschen Ende anfangen. Wenn Ihr Nachbar im Mietshaus diese Meinungen hat, aber jetzt erstmal nicht physisch gegen Juden vorgeht, dann würde ich dieses Problem jetzt mal zur Seite lassen. Also eine Meinung ist immer noch was anderes als ein ausgelebter Gewaltakt. Ausgelebte Gewaltakte haben wir auf Deutschlands Straßen zurzeit auch zunehmend. Und damit müssen wir uns beschäftigen, ebenso wie mit Strukturen in Polizei und irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, wo Dinge passieren, die man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man sich nicht damit schon ein bisschen beschäftigt hat. Also ich würde wirklich bei denen, die reine Meinungen haben, die wird es auch immer geben, genauso wie es immer 1 oder 2% Menschen geben wird, die man nicht in den normalen Arbeitsprozess integrieren wird, wird es immer einen einstelligen Prozentsatz an Menschen geben, die sozusagen durch denen mit Vernunft nicht beizukommen ist. Ich glaube, die müssen wir in einer gewissen Weise aufgeben und beiseite legen. Was wir tun müssen, ist Gewalt und Attacken und Hetze zu verhindern. Also ein anderes Beispiel, Samuel Paty, der Lehrer in Frankreich, der geköpft worden ist. Der Täter, der das gemacht hat, der kannte ihn gar nicht. Der hat das aus einer Internet-Hassrede, hat er sich sozusagen den Befehl geholt. Das sind die Dinge, die wir, glaube ich, genau beobachten müssen, was sich da zusammenballt an Mordaufrufen und Gewalt und Hetze.
Das sagt die Schriftstellerin Eva Menasse. Heute ist sie bei der Lit Potsdam zu Gast. Frau Menasse, dieses Buch Tiere für Fortgeschrittene, ich habe es gesagt, bei Kiepenheuer und Witsch vor 4 Jahren erschienen. Es soll bald ein neues geben, stimmt's?
Ja, das Tiere für Fortgeschrittene ist jetzt wirklich schon alt und abgestanden. Für mich, das
Für mich
Neue ist
nicht.
gerade, ja, das freut mich. Das Neue ist gerade im Druck und wird am 19. August erscheinen. Das ist ein Roman mit dem Titel Dunkelblumen.
Können Sie uns ganz kurz andeuten, um was es geht?
Dunkelblumen ist ein fiktives kleines Städtchen an der österreichisch-ungarischen Grenze. Die Rahmenhandlung spielt im Sommer 1989, also genau in diesen Wochen, bevor die DDR-Bürger, die sich drüben in Ungarn schon gesammelt haben, herüberkommen werden, über Österreich nach Westdeutschland ausreisen. Und da beginnt sich einiges in diesem Städtchen zu regen. Und es kommen Erinnerungen hoch an ein vergangenes Verbrechen, das zum Ende des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat. Das ist ungefähr der Roman.
Kleiner
bisschen
Ausblick.
Düster.
Ja, aber klingt sehr spannend.
Bisschen düster, aber spannend.
Wenn es rauskommt, Dunkelblumen im Sommer, dann werden sich sicherlich viele diesen Roman sofort kaufen. Eva Menasse, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.